Liebe Hörer des Bewegungsarten-Podcasts, welcome back zu einer neuen Episode. Wir drei Musketiere sind wieder für euch am Start. Ladies first, Eva neben mir, im Rechner wieder zusammengekauert, der Horst.
Hallo, hallo.
Und ich bin auch dabei. Hi, grüßt euch. Mensch, ey, ist ja wieder... Wisst ihr noch, oder hattet ihr am Anfang mal den Gedanken, oh je, eigentlich das ganze Jahr wahrscheinlich keine Wettkämpfe, wobei, muss man mal schauen, wie das noch weitergeht, aber als Triathlon-Podcast, das wird schwierig, aber irgendwie, es passiert so viel. Es sind schon wieder so viele Skandale passiert und Horst, wollt's einhaken?
Ja, Skandale kann man das nennen. Wir haben ja Triathlon-Sommerloch, wenn man schon von Sommer reden kann, also es ist ja schon warm genug, aber... Da gebe ich dir vollkommen recht. Sportlich gesehen passiert momentan ja nicht so viel. Dafür neben der Strecke haben wir sicherlich einiges zu besprechen und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Wird bestimmt wieder ganz witzig. Wie immer planlos ohne Ende, also ich zumindestens. Und deswegen fange ich auch gleich mal an, weil die Eva ist heute direkt vor meiner Haustür Rad gefahren. Ich habe vorhin vor zwei Stunden meinen Instagram-Account geöffnet und schwupps fällt mir die Story von der Eva ins Auge und ich sehe so, aha, Auffahrt zur Ludwigshöhe, das ist bei mir direkt vor der Haustür. Das ist mein Hausberg, ja. Also, du weißt gar nicht, wo ich wohne, sehr schön. Also für die
ich habe dein Strava noch nicht so abgecheckt.
Wir sind doch alles Best Friends.
Genau. Aber nee, das ist direkt vor meiner Haustür. Also Luftlinie entfernt genau 2 Kilometer bis zum obersten Punkt. Die Ludwigshöhe, das ist bei uns hier so eine Art Aussichtsplattform, genau. Mhm. Und da warst du heute oben und dort ist es eigentlich ganz schön, weil das ist eine kleine Sternwarte, man schaut auf die Rheinebene. Früher war das so das Ausflugsziel der Darmstädter und es gab vor dem Zweiten Weltkrieg, jetzt kommt der Geschichtsstudent wieder durch, gab es dort sogar eine Skisprungschanze und glaube ich sogar, und sogar eine Bobbahn. Und das war hier das Skizentrum schlechthin auf 240 Meter Höhe. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man das dann irgendwie doch dann eingestellt. Und dann bist du heute hochgefahren, ist eine Sackgasse, gell, musst du umdrehen und quasi an meiner Haustür vorbei, ohne mal Social Distance mäßig mal zu klingeln. Und dann hätte ich dir von meiner Katzenleiter hätte ich dir dann ein Espresso runtergereicht.
Das hättest du so machen können wie diese Freiwasserschwimmer mit ihren langen Stäben, weißt du, wenn sie denn hier, wo am Ende dieser Becher ist, und dann hättest du ihn so greifen können und
Was hat dich denn daher verschlagen, Eva?
Eine gute alte Freundin. Und die habe ich, weil auch so schönes Wetter war, im Social Distancing-Bereich, also wir haben uns draußen getroffen, mitten in Darmstadt, und haben ein Käffchen zusammen getrunken. Und ich war zu schnell dort. Also ich habe irgendwo geplant, länger dafür... ich kann mich gerade selbst nicht ausdrücken wieder mal. Ich habe länger geplant zu brauchen für die Tour nach Darmstadt und es ging so gut und dann dachte ich, mich zieht's ja immer, Gregor wird das wissen, mich zieht's immer nach oben. Immer wenn ich irgendwas finde, irgendeinen Tower, den ich erklimmen kann, irgendeinen Berg oder irgendwas, müssen wir da hoch. Und dann war ich so früh und habe gedacht, hast schon immer mal gehört, die Ludwigshöhe, fährst du halt mal hoch. Und Sternwarte klingt auch immer schön und da oben war nichts los, ne?
Gar nichts los?
Nee, also da so 3-4 Wanderer. Also ansonsten, ich denke mal, bei gutem Wetter und ohne Corona wäre da wahrscheinlich, die Hölle los, ne?
Ja, normalerweise ist da echt voll Haus. Und ich mache da auch im Winter ganz häufig meine Berganläufe. Und selbst im Winter ist da immer viel Betrieb. Und an Silvester braucht man da gar nicht hin. Da wirst du zerschossen, zerbombt von den ganzen Raketenwerfern. Aber ja, dann muss schöner... Schöner Punkt dort,
ja. Ja, da muss man sagen, Chapeau an die Darmstädter, die nehmen die Regeln ernst und bleiben hauptsächlich zu Hause, ja.
Aber Horst, denn gehe ich davon aus, dass du dort natürlich die Com hast, oder?
Nein.
Was? Gibt es da eine Com?
Ja, also es gibt bei uns in Darmstadt für alles Coms und es ist echt frustrierend, weil, was heißt frustrierend, aber wir haben so ein hohes Com-Niveau, also ohne Witz. Ja. Die ganzen Anstiege und auch Flachetappen sind dermaßen von starken Radfahrern, also überwiegend Hobby-Radsportlern, aber auch so ambitionierte Nachwuchs-Radfahrer. Und mittlerweile, Ja, aber mittlerweile will dann ja auch die Wiesbadener, also außer dir gibt es ja noch ein paar, so ein paar ehemalige Ruderer. Der Jason Osborne war, wir hatten es ja schon mal im letzten Podcast, der hat hier fast alle Koms der Anstiege. Das ist unglaublich. Und du kommst da, also ich als schwerer Triathlet und ich bin ja eh jetzt kein Bergfahrer, keine Chance, keine Chance. Aber jetzt habe ich mir überlegt, ein paar Laufkoms zu schnappen, wobei das eigentlich irgendwie witzlos ist, weil ich denke mal, Kom, King of Mountain und nicht King of the Flats.
So eine Kom, wie die Kom-Wüste ist schon schwer.
Bei dir ist es Doppel-O-O oder Triple-O.
Aber die Amerikaner sagen ja K-O-M.
Ja.
Ja. Hey, also ich finde, ich habe jetzt diesen YouTube-Channel von diesem Phil Gaiman, sagt euch das was?
Nein.
Entdeckt? Ehemaliger Radprofi, der jetzt seit einem Jahr so einen eigenen YouTube-Channel hat und der hat echt, der haut irgendwie alle KOMs kaputt in den USA und hat die Titel der Videos irgendwie Phil Destroys California oder sowas, ja, und aufmerksam wurde ich darauf, weil Lionel Sanders diesen Mount Blemcomb doch geknackt hat. Und den hat er quasi von diesem Phil Gaiman geknackt.
Ach,
und
das ist Phil Gaiman. Ja, jetzt kommt es mir erst. Genau. Ja, Phil Gaiman, natürlich.
Aber der Typ ist richtig stark. Der ist wirklich richtig gut. Und aber klar, das ist eine andere Hausnummer. Deswegen, der Comb zur Ludwigshöhe habe ich nicht, aber im Laufen will ich mir den holen. Das,
oh ja, das, aber das den, der ist doch bestimmt in Reichweite, oder?
Der ist also definitiv.
Kannst du mal angreifen.
Kann ich machen, definitiv.
Ja, ja, das war lustig, mit dem Phil Gaiman jetzt auch und auch nochmal auf Lionel Sanders zu sprechen zu kommen, mit seiner Com-Attack da. Da hat ja jetzt sich auch nochmal die Paula Findlay ein Beispiel dran genommen. Oder beziehungsweise also Paula und Eric mit ihrem wöchentlichen YouTube-Vlog war letzte Woche, hat auch Eric dann so gemeint, okay, er braucht es gar nicht probieren, weil gegen Lionel ist natürlich kein Kraut gewachsen. Aber Paula hat dann Attacke aufgenommen und hat die sich ja dann auch geholt. Und ist immer auch mal lustig zu sehen, was einen jetzt auf einmal auch so motiviert, ne? Auf was man halt jetzt geht. Wenn keine Wettkämpfe sind, dann nutzt du halt irgendwie anderweitig so Dinger, um dich zu motivieren oder auch weiter das Training ganz abwechslungsreich zu gestalten.
Aber der Mount Lemcombe wurde schon wieder geknackt von Sam Long, auch ein Triathlet aus USA. Und der hat, glaube ich, die Zeit von Lionel nochmal um eine Minute unterboten. Und das ist schon krass, weil, also ich war auch selber schon in Tucson, Arizona, am Mount Lem. Das ist wirklich ein ganz langer Anstieg. Der ist teilweise auch recht flach, aber da den Kom zu knacken, und das sind schwere Typen. Also der Sam Long, der wiegt irgendwie 90 Kilo. Und es wundert mich, dass der da so schnell hochgeflogen ist. Ja.
Das sind so 5% im Schnitt oder so. Kann das sein?
Möglich, das ist total flach an manchen Stellen, also, ja. Deswegen ist es ja auch so lang, ja, da fährst du ja irgendwie 30 Kilometer gefühlt bergauf.
Aber ist es nicht irgendwie komisch, also, oder kennst du Sam Long ein bisschen mehr über seine Biografie oder so, also irgendwie?
Ja und nein, also das ist ein Nachwuchsathlet, der hat letztes Jahr seinen ersten Ironman gewonnen, halt über eine abartige Radleistung. Der kommt halt übers Radfahren. Also das ist eine Ultramaschine, ist halt riesig, der ist gefühlte 2 Meter groß und hat halt Kraft ohne Ende, aber halt am Berg.
Na gut, aber so ein Berg liegt ihm dann ja vielleicht schon. Das also weil es so, schon so lang gezogen, ich meine, das ist ja jetzt kein kurze, steile Dinger, sondern eher ein langgezogenes Intervall halt auch.
Ja, hätte ich trotzdem irgendwie als Ausnahmeerscheinung irgendwie.
Und man muss aber auch wieder sehen, hat ja auch Lionel gepostet oder in seinem Video erklärt, du brauchst halt auch gute Bedingungen. Also je nachdem, wie der Wind auch da steht am Mount Lemmon, ist dann auch nochmal so eine Sache. Also vielleicht hat er natürlich dann auch nochmal einen besseren Tag erwischt als Lionel, der ja auch extra eigentlich früh losgefahren ist morgens, weil da ist ja auch die Thermik nochmal eine andere, ist ja auch abhängig dann, wie die Sonne steht und so weiter. Da hatte er eigentlich auch schon ganz gute Bedingungen, aber vielleicht hatte Sam Long noch bessere und ist halt einfach auch stark.
Auf jeden Fall eine geile Strecke dort oben hin. Ich hab's, also ich weiß, der Nils Frommel ist damals, wir waren im selben Camp zusammen, ist auch komplett hochgefahren. Ich habe dann irgendwann das auch mal probiert und nach einer Dreiviertel der Strecke war mir das einfach zu doof, weil du fährst dann irgendwie die ganze Zeit durch die Pampa und oben ist aber so eine Cookie Cabin, nennt sich das. Das ist so eine kleine Hütte und da gibt's halt so tellergroße Cookies, also riesig. Und das ist immer so der Award oder die Belohnung nach so einer Auffahrt. Nur du musst halt die ganze Chose wieder runterfahren und dann wieder über schlechte Straßen zurück an dein Haus. Das war immer so ein bisschen ätzend, da hinzukommen. Aber ganz nett dort in Amerika, in Arizona, ja.
Also das heißt, wenn wir auf die Strava-Liste schauen könnten, wo bist du da ungefähr?
Gar nicht, weil da hatte ich noch kein Strava.
Das gab's da.
Oh nein, ey.
Das ist ja 5-6 Jahre her oder länger sogar. Deswegen.
Der alte Horst.
Ja, schon nicht, aber da war ich ganz jung. Aber das war das letzte Mal in Tucson und das war das einzigste, erst und letzte Mal. Das war so kacke dort, dass ich mir gesagt habe, das mache ich nicht mehr.
Ach echt? Weil ja. Das ist doch so, dass
ein Eldorado, dachte ich,
das Eldorado ist non plus ultra. Alle machen nach Tucson und
ja, du hast dort halt mega beständiges Wetter, so ganzjährig. Du kannst auch ganz ordentlich laufen. Das Problem ist nur beim Radfahren. Du fährst halt auf so alten Nebenstraßen, weil die Hauptstraßen sind halt total voll mit Autos. Und die Nebenstraßen, da ist wirklich wenig los. Und die haben halt ganz große Hitzerisse. Also der Asphalt ist wirklich aufgerissen. Und dann fährst du halt wie auf so Betonplatten. So pop, 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 pop. Mhm. Und das machst du so stundenlang. Und dann denkst du irgendwann, oh nee. Und wir als Europäer sind natürlich mega verwöhnt. Vor allem als Wiesbadener und Hessen, ne? Darmstädter, wir haben ja eh die besten Straßen.
Absolut, nie Schlaglöcher, ne?
Genau, nie Schlaglöcher, aber das ist dort halt schon krass. Ich meine, für die Amerikaner ist es da irgendwie echt schön, weil sonst die können ja sonst nirgendwo so gut fahren, aber für uns Europäer ist es dann schon blöd. Dann fährt man oder fliegt man lieber nach Florida, nach Claremont. Da hast du einfach besseren Asphalt und aber halt keine Hügel. Das kommt halt.
Das erinnert mich an Südafrika. Da waren eigentlich in vielen Straßen, die Straßenverhältnisse, es gab nicht viele, ne? Du hattest im Portschiffstrom, hast du so deine 3-4 Möglichkeiten, die du fahren kannst, dann war es das auch. Und es sind eigentlich auch alles oder meistens out and back. Ansonsten, es gibt eine Runde, so eine Halbrunde, ich sag mal so eine Löffelrunde für die 100 Kilometer, die du fahren kannst. Aber ansonsten ist das meiste, du fährst irgendwie raus und zurück. Aber an sich, die Straßenqualität ging schon. Nur, es war halt öfters wirklich so, dass in der Straße so Löcher drin waren, so richtig tiefe Löcher, die du irgendwie kaum gesehen hast, weil es so eine Delle war und da ist einer mal, da sind wir in einer Gruppeausfahrt gefahren, da ist einer von uns mal so richtig, richtig böse gestürzt, ne, weil die Löcher waren auf einmal so groß und durch irgendwie diese Dellen in der Straße hast du das so schlecht gesehen, dass du auf einmal so wie mit dem ganzen Vorderrad so da in diesem Loch eingetaucht bist und er hat sich auf diesen Asphalt gehauen. Ja, that was unexpected.
Ja, krass. Also was mich ja nochmal reizen würde, wäre ja mal nach Namibia zu fliegen, weil dort die Niederländer ja letzten Jahre dort immer ihre Camps gemacht haben, Richard Murray und Co.
Ja, stimmt.
Und das sah immer relativ cool aus und die haben anscheinend ganz ordentliche Infrastruktur für so afrikanische Verhältnisse, also wenig Verkehr, keine bis kaum Kriminalität und halt klar, mega gutes Wetter, aber ja, da brauchst du halt auch eine Gruppe, die das halt mitmacht. Das stimmt.
Ja, da brauchst du auf alle Fälle eine Gruppe, ja. Allein.
Machen einen Aufruf, dann er. Genau. Wir machen dann einen Aufruf beim nächsten Mal, ja. Wer will mit, ja.
Gut.
Gut, aber wir hatten ja genau, du hast ja schon erwähnt, Greg, es gab ja ein bisschen, es gab Skandale in der Triathlon-Welt, Gossip ohne Ende. Der Bundestrainer hat sich zu Wort gemeldet durch
genug
diverse
ist
Aussagen.
Genug
ist genug, genau. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das so ein bisschen überflogen. Also ich habe mir diesen Spiegelartikel nochmal angeschaut. Müssen wir es nochmal erklären, was genau vorgefallen ist? Die meisten Zuhörer haben es wahrscheinlich schon.
Ach, ich glaube, es haben soweit alle mitbekommen. Ich habe sogar wir haben uns ja im Voraus ausgetauscht und ich habe ja sogar zwischen uns dreien die Diskussion in den Ring geworfen, müssen wir überhaupt nochmal drauf eingehen, ne? Weil meiner Meinung nach geht eigentlich die ganze Diskussion in Richtung Meinungsfreiheit und was muss gesagt werden, was nicht. In so ein bisschen mal in die Richtung. Also es ist ja dann auch schon jetzt, wie lange her? Eine Woche? Anderthalb? Zwei?
Ja, eine Woche ist es.
Eine Woche. Ja. Es wurde ja nun auch in vielen Medien ausführlich besprochen. Ja. Darf man das nicht? In der Position als Bundestrainer kann er auf Twitter seine private Meinung äußern oder er nicht und oder in welcher Art und Weise, was in meiner Meinung nach das größte Problem ist, in welcher Art und Weise kann er das machen? Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob man da, das war das, was ich euch geäußert habe, sollte man da noch mehr reingießen an Feuer, sollte man dazu, aber irgendwie, man muss ja trotzdem drüber reden, ne? Es ist irgendwie so.
Aber machen wir es doch mal ganz, ganz einfach. Was ist denn deine Meinung dazu? Wie findest du diese Aussage von so einem Bundestrainer? Ist das okay so oder wäre das jetzt irgendwie, war das unangebracht?
Ja, also ich habe mich ja beim Facebook-Eintrag, der Niklas Bock hat es ja mit seinem Blog aufgeworfen, diese ganze Diskussion. Und dort habe ich ja auch kommentiert und habe gesagt, dass es einfach schwierig ist für Fares oder man kann das nicht trennen. Er ist in seiner Position, also zum einen mal schon als Trainer, das wäre ja auch gar nicht, also es wäre schon allein schwierig, auch wenn er gar nicht Bundestrainer wäre. Er ist schon irgendwo im Triathlon eine öffentliche Person. Da ist es schon schwierig, einfach nur seine private Meinung zu veröffentlichen, ohne dass du nicht die Szene beeinflusst, weil er hat, so wie vielleicht auch wir im geminderten Maße, eine Zuhörerschaft, die andere einfach nicht haben. Und die kann er für sich benutzen. Und dann kommt halt dennoch hinzu, dass er ein Amt ausfüllt. Also er ist der Bundestrainer und ich von so einem Amt erwarte ich mir eine gewisse Reflexion und eine gewisse Repräsentationswirkung und auch eine Außenwirkung, die halt bis zu einem gewissen Sinne gemäßigt ist. Also ich erwarte von ihm, dass er private Meinungen doch eher für sich zurückhält, in dem Wissen, dass er natürlich einen viel größeren Einfluss hat auf die Triathlon-Welt oder nicht nur die Triathlon-Welt, es geht ja sogar in Nicht-Triathlon-Medien und damit verantwortungsvoller umgeht. Also aus meiner Sicht lässt sich die Meinung, die er hat, jetzt wäre es nochmal eine separate Diskussion, ob man ihn so teilt oder nicht, schwierig so zu äußern. Ich fände es okay, wenn er sagt, als Bundestrainer, wenn er sich an der Corona-Diskussion, wie sie auch immer aussieht, sich beteiligt, aber es müsste in meiner Sicht Bezug auf den Triathlonsport haben. Also es wäre aus meiner Sicht vollkommen okay, wenn er sagen würde, hey Leute, bitte beachtet die ganzen kleinen Veranstalter und die Ausfälle, die wir haben und die Probleme und wir müssen das und das und das. Probleme anzusprechen und vielleicht auch die Frage aufzuwerten, stimmt die Verhältnismäßigkeit in diesem Bezug? Weil das ist sein Spezialgebiet, er ist der Bundestrainer Triathlon. Mhm. Also das Thema, was nun gerade gesamtgesellschaftlich relevant ist und das mit der Färbung Triathlonsport zu füllen, ist aus meiner Sicht vollkommen legitim. Aber weniger legitim ist, dass ein Medium vollkommen, also es ist ja wirklich täglich, also es geht ja schon seit Tagen so, immer wieder mit einer Meinung zu füllen, die auch beschreibt, was machen die, also auch in dieser Wortwahl, was machen die Idioten da eigentlich? Wie kann denn das sein? Und das ist problematisch.
Ja. Ich wollte nur gerade einhaken, es ist ja auch die Frage, wie du etwas sagst, welche Wortwahl du wählst, ne? Und wie du dich da ausdrückst. Und das hatte meiner Meinung nach keine Klasse, kein Stil. Das war emotionalisiert und total gefärbt von seiner gerade wohl sehr großen Frustration, in der er sich befindet. Vielleicht spielen da auch andere, also Existenzängste oder irgendwas mit rein. Und in so einer persönlichen Gefühlswelt, in der er wohl gerade lebt, sich dann auf die Art und Weise zu äußern, darf in seinem Amt als Bundestrainer nicht passieren. Das ist unprofessionell, finde ich. Und das ist auch Personen dann so öffentlich zu diffamieren und die quasi so anzugreifen, so auf so eine penetrante Art und Weise sich zu äußern, das darf er, finde ich, als Bundestrainer nicht.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich finde auch, dass, also klar, man kann ja mal emotional eine Aussage tätigen, aber wenn man halt irgendwie in eine Richtung immer schießt und das so mit so einer Art und Weise, wie er es gemacht hat, finde ich das in seiner Stellung dann nicht in Ordnung. Und klar, er hat eine gewisse Reichweite, dadurch auch eine gewisse Verantwortung.
Ja, genau.
Auch wenn er nicht Bundestrainer wäre, hat er diese Reichweite erst nochmal sportprominent irgendwo. Und war natürlich immer oder ist natürlich immer bekannt für so seine direkte Art und war auch in der Vergangenheit nie so einfach manchmal zu gewissen Themen, aber das ist natürlich schon eine neue Situation, neues Level und irgendwo schade, finde ich, weil er so seine Person, ich schätze den Fares sehr für seine direkte Art, Aber das ging dann doch deutlich zu weit. Und aber gut, das haben jetzt wirklich, wie gesagt, schon viele diskutiert. Und ich glaube, das war jetzt unsere Stellungnahme dazu. Und brauchen wir jetzt auch nicht weiter
eruieren. Was mich in der Beziehung eigentlich fast mehr ärgert, ist dann so
Der Diskurs.
Ja. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass das so eine derartige Spaltung mit sich bringt. Und ich kann auch nicht verstehen, die Begründung, naja, er sagt halt Sachen straight geradeaus oder er hat Eier. Also das hat für mich also in keinster Weise irgendwas mit Eier haben oder die Wahrheit sagen. Wer sagt denn die Wahrheit? Also wer kann denn für sich so proklamieren, er sagt die volle Wahrheit? Und also was für, ich sag jetzt mal so umgangssprachlich, was für Eier erfordert es denn zum Beispiel, derartige Entscheidungen treffen zu müssen? Auf Daten, die auch einfach unvollständig sind. Man hängt teilweise 2 Wochen hinterher oder man muss irgendwie reagieren auf eine Situation, auf der man nicht hundertprozentig weiß, was wird daraus. Und jemand muss aber dann letztendlich sagen, okay, so machen wir das. Es gibt Personen, die, ob es nun Streeck oder Drosten oder wer auch immer sind, die halt jahrzehntelang daran forschen, die damit zu tun haben, die sich in die Öffentlichkeit wagen, also deren Person wird ja oft genommen und dann irgendwie an den Pranger gestellt, aber die trotzdem in die Öffentlichkeit gehen und versuchen, die Fakten so gut wie möglich es eben ist, darzulegen. Ich finde, das ist da für mich auch Eier. So, also, ja, nur wer am lautesten bellt und am einfachsten und am aggressivsten, das hat für mich nichts mit oh ja, krass, und endlich mal hat einer Eier und so. Also auch nur, weil es in das eigene Weltbild reinpasst. Das ärgert mich ehrlich gesagt ein bisschen.
Und ja, mich fuchst das auch. Die Experten, also diese Experten, die sich da herauskristallisieren, es sind halt Laienmeinungen. Und ja, auch die Experten haben natürlich nicht recht, jetzt aber sie geben natürlich eine gewisse Ansicht voraus und eine Einschätzung. Und man kann sich dann halt seine eigene Meinung bilden, aber man kann die ja nicht irgendwie über eine Expertenmeinung komplett drüber stellen und vor allen Dingen auch nicht dann Leute diffamieren, die halt in dem Bereich auch tätig sind. Das ist ja wie mit anderen Bereichen im Endeffekt auch. Ja. Aber diese Diskussionskultur, die gibt's halt schon seit längerem, seitdem es soziale Medien gibt, und man hat jetzt so das Gefühl, immer wenn es so Brennpunktthemen gibt, jetzt ist es diese Corona-Geschichte, gibt's natürlich dann auch Diskussionen, die so geführt werden, und ist eigentlich schade, weil wir haben ja irgendwo eine Streitkultur, positiv gemeint, ne, in Deutschland auch, für die wir da eigentlich bekannt sind, Dinge zu diskutieren, aber halt auf einer gewissen Sachlichkeit und dann, um dann auch ein gewisses Ergebnis vielleicht hervorzuüben. Und hier geht es ja wirklich auch nicht um Meinung einschränken. Jeder kann ja so seinen Senf dazu beitragen.
Absolut,
Das finde ich dann auch immer schwierig. Und ich schaue mir die Kommentare auch gar nicht an. Also ich meine, ich gehe eh selten in diese Facebook-Geschichte, genau. Aber ich schaue mir das überhaupt nicht mehr an, weil es geht mir so auf den Keks. Aber auch zu anderen Themen.
Ich komme da leider nicht drum herum.
Irgendwie. Aber ja, aber man muss fast aufpassen, also weil also mich nimmt das auch zu sehr mit, wenn man ständig auch so sieht, wer dauernd seine Kompetenz wirklich überschreitet. Also wenn man Fares zum Triathlon fragt, dann hat er Kompetenz und dann kann er sich äußern. Und er kann sich auch gerne äußern zu allen anderen Themen, aber er muss da immer auch im Hinterkopf behalten, ich bin absolut kein Experte. Ich bin kein Mediziner, kein Virologe, kein Epidemiologe, kein Statistiker, was auch immer da gerade mit reinkommt. Und sich dann in dem Maße so auszudrücken und auch die Leute, die dann da mit kommentieren, die haben doch auch letztendlich keine Ahnung. Oder da sind doch die wenigsten, die wirklich in dem Gebiet sich wirklich auskennen und selbst die Experten, die auch von der Bundesregierung zu Rate gezogen werden und so weiter, selbst die sagen ja, wir stehen da am Anfang und wir wissen es auch noch nicht hundertprozentig und wir müssen auch immer mal wieder Dinge ein bisschen zurückrudern und dann sowas als Fares da rauszuhauen. Ich fand das eigentlich ganz gut, da fiel auch irgendwann der Name Jürgen Klopp. Und der wurde auch zum Thema, also wenn ein Fußballer zum Thema oder ein Trainer zum Thema Corona gefragt wird, der sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ihr könnt mich gerne alle Fragen zum Thema Fußball und auch, was weiß ich, Fußball im Hinblick, was hast du auch vorhin gesagt, im Hinblick auf Corona, wie wirkt sich Corona mit Triathlon aus und. Dazu kann man gerne auch mehr und weitreichend sagen, aber so, es ist dann irgendwo Grenzen, hat er Grenzen überschritten.
Es bringt nichts, einzelne Grafen sich rauszupicken und dann daraufhin und auch, was alle anderen Quellen zu verdammen und keine Ahnung, weil man fühlt sich ja angegriffen. Also jeder, der sagt so, naja, Moment, ich unterstütze eigentlich die Maßnahmen oder ich halte sie für sinnvoll, muss ja eigentlich davon, muss man eigentlich auch von, dass man System dummes Schaf ist, welches wieder im Vierten Reich jawohl bellt. Und das ist halt, also wie soll man anhand solchen Aussagen, wie soll man dann darauf irgendwie diskutieren oder irgendwie weiterkommen? Das kann man nicht. Das ist doch unmöglich. So, das kann nicht funktionieren. Und Ahnung haben die allerwenigsten. Und wenn dann überhaupt nur in einem Expertenteam mit mehreren Disziplinen zusammen. Was viele haben, viele sind betroffen. So, viele spüren die Auswirkungen. Sie sehen auf der einen Seite, ich meine, die Maßnahmen haben bei uns sehr gut geklappt. Wir haben keine vollen Intensivstationen noch. Man sieht keine Toten irgendwie im Alltag oder so oder keine Kranken. Die Zahlen sind viel zu gering. Das Einzige, was man mitbekommt, ist, sind Schließungen, sind viele, die gerade am Existenzminimum stehen und Angst um die Zukunft haben. Und ja, das ist natürlich dann irgendwo eine
emotionalisiert.
Genau das. Ja. Diskussion. Aber trotzdem muss das anders geregelt werden. Das sind zwei Sachen. Das eine ist die berechtigte oder das Recht auf sich hinzuweisen, wie es zum Beispiel auch die Gastronomie getan hat und die Stühle rausstellt aus Protest, um auf sich hinzuweisen, ey Leute, wir brauchen Hilfe, wir können das nicht lange durchstehen. Absolut gerechtfertigt. Das andere ist halt irgendwelche abstrusen Sachen aus dem Kontext reißen, veröffentlichen, sich nur noch darauf einschießen und
Tja, der Xavier Naidoo des Triathlon-Sports, oder? Wie man das so...
Ja, und das trifft es total, ne?
Mir ist da nämlich, ich glaube, das ist das Letzte, was ich zu dem Thema sage, auch eine Sache aufgefallen, es wird ja auch, das ist ja auch gestattet, in den Triathlon-Medien drüber diskutiert, war das denn okay, war es nicht okay, viele sagen, es war nicht okay, viele sagen aber auch, es war okay, auch teilweise auch in den schriftlichen Triathlon-Medien. Was mir immer wieder auffällt, ist halt so dieser Vergleich, weil es steht ja im Raum so, naja, was hat der Bundestrainer damit zu tun? Der hat doch gar nicht die Kompetenz. Und diejenigen, die ihn verteidigen, sagen auch oft, naja gut, man kann jetzt auch leider, nun ist ja nun Olympia verschoben worden, jetzt kann man halt Fares sportlich noch nicht einschätzen, aber hier und da. Und dann sage ich, das ist falsch. Beziehungsweise, Leute, Fares muss sportlich anders eingeschätzt werden. Und das sagt er selbst auch. Wenn beispielsweise jetzt in den nächsten Wettkämpfen, wenn wir mal in Olympia wären, normaler, hätten ganz normal stattgefunden, eine Laura Lindemann ein sehr gutes Ergebnis macht, dann gib bitte die Credits an den Trainer Ron Schmidt. Macht Justus Nieschlag ein sehr gutes Rennen. Bitte gebt die Credits an seinen Trainer Dan Lorang. Und von Jürgen Schumburg weiß ich den Trainer jetzt nicht, aber bitte gebt die Credits an den Heimtrainer. Fares, und das hat er selbst oft betont, trainiert keine Athleten. Er hat auch selbst gesagt, seine Aufgabe ist es, eine Struktur im Leistungssport neu aufzubauen. Das ist jetzt natürlich mit der Qualifikation in Tokio, da war er nicht mehr dran beteiligt, das ist noch nicht sein Werk. Dann habe ich ihn schon vor einem Jahr bei uns im Podcast gefragt, hey Fares, da gibt's Themen, da kann er die Wahrheit sagen und seine Eier raushauen, so viel er möchte. Also da gäbe es Potenzial, wie zum Beispiel, wir haben die Teamrennen, die halt irgendwie besetzt werden müssen, zum Beispiel auch eine Weltmeisterschaft. Wenn du bei der Weltmeisterschaft unter die ersten 8 kommst, dann bist du Olympiakader. Ich meine, das ist ja schon, es sollte ja für jeden die Möglichkeit bestehen, sich dafür zu qualifizieren. Und für jede sollte ja irgendwo die gleiche Möglichkeit bestehen.
Ja.
Aber diese Teams, die werden am grünen Tisch besetzt. Und das habe ich ihn gefragt, gibt es da ein System? Ich habe bis heute nicht gehört, dass es irgendwie ein System gibt, wo alle die gleichen Rechte haben. Klar, ich vertraue, wenn er sagt, nee, das machen wir schon und wir kennen uns ja aus und kannst uns schon vertrauen, wenn wir da natürlich nach besten, es mag schon sein.
Ja, aber meiner Meinung nach hört man von ihm.
Aber meiner Meinung nach ist es eine strukturelle Schwäche, die zum Beispiel bearbeitet werden müsste. Und das ist nicht geschehen. Ein anderes Mal könnte ich seine Arbeit einschätzen, das Interview mit Carbon und Laktat, wo es darum ging, ey, Corona, unabhängig davon, ob jetzt nun Olympia verschoben wurde oder nicht, wie ist die Kommunikation mit den Athleten? Was habt ihr im Hinterkopf und so weiter? Wie sieht es aus?
Gesprochen haben wir nichts, gibt ja nichts. Ja, kein Plan.
Und dann denkt, das sind so Sachen, ja okay, jetzt werde ich auch emotional, das ist jetzt auch wieder schlecht, ne? Aber denke ich mir so, bitte bewertet den Mann nach seinem Job.
Ja, aber was hat man denn in den letzten Monaten von Fares gehört? jobtechnisch, fachlich gesehen? Nichts? Also er war mit ein, zwei Interviews mal drin und also da habe ich ja im letzten Podcast ja schon gesagt, boah, ja, sehr schwierig, ne? Um was aber kümmert gut,
du
das
weißt
sich
ja
denn
nicht,
gerade?
Ja. Nein, das aber du weißt ja nicht, was du, was im Hintergrund gerade läuft, ne? Das ist
stimmt
natürlich auch klar.
Deswegen, wir beziehen
viel,
uns,
viel Twitter
läuft wir beziehen uns auf das, was zu uns durchdrängt. Klar, wenn keine Wettkämpfe und so sind, dann ist es natürlich weniger, aber in den Möglichkeiten, wo man sich dazu hätte äußern können, ist ehrlicherweise auch nicht viel gekommen. Das muss man auch dazu sagen. Aber das war auch nur ein Hinweis zur Differenzierung.
Ja.
Nehmt es wahr, sein Job ist nicht. Also natürlich, wenn er einen guten Job macht und den Athleten gute Strukturen bietet, dann profitieren sie natürlich auch. Aber die Diskussion geht mir sehr in die Richtung, naja, man kann es ja nicht einschätzen, Olympia war ja noch nicht und so. Aber das ist natürlich zu einfach gedacht. Das ist für die Ergebnisse der Athleten sind hauptsächlich natürlich die Heimtrainer verantwortlich.
So ist es.
Und Fares, das muss man sagen, das sagt er selbst und hat er auch immer betont und da versteckt er sich ja nicht. Gut, Thema.
Ausrufezeichen.
Accomplished.
Großes Ausrufezeichen.
Ja, aber es gab ja neben erhitzten Gemütern gab es auch erhitzte Athleten oder es gab ja ein bisschen Race-Action, oder?
Überhitzte Athleten vielleicht auch.
Überhitzte Athleten,
vielleicht
stimmt.
Vielleicht gehörst auch du dazu, Horst.
Auch, ja. Du wahrscheinlich nicht, weil du bist ja immer gut gekühlt auf Zwift unterwegs oder wenn du online fährst, aber
Nee, bei mir ist der Rechner wohl heiß gelaufen oder irgendwas. Ja. Ich hatte leider in meinem letzten Rennen ein sogenanntes Dropout. Also er hat die Verbindung verloren. Und leider Gottes waren noch nicht mal 2 Kilometer rum und mein Avatar stand.
Meiner auch damals.
Und, und bei dir war doch der gleiche Spiel, ne? Was machen wir da falsch, hey?
Ja, also gut, was war das für ein Rennen bei dir?
Ich bin dieses Swift Classic Rennen nochmal gefahren, also was ja quasi auch so parallel zu dieser neuen Swift Tri-Series läuft. Das war das letzte dieser Serie. Ziemlich dumm gelaufen halt, ne? Wenn du
Ja. Prominent besetzt auch, habe ich gesehen.
Immer prominent besetzt oder gut, wer kennt sie jetzt immer alle so, aber bei mir ist zum Beispiel, sind da halt auch wirklich Radfahrerinnen oder Profis oder Olympioniken zum Teil auch mit drin und jetzt auch prominente Triathletinnen.
Oh ja, haben wir eigentlich schon mal mit dir geprallt? Wie du,
mit mir?
Ja, wie du Georgia Teller Brown und Konsorten kann man schon sagen, zersägt hast.
Ja, also, ach stimmt, das Rennen, da hatten wir einen Tag davor aufgenommen. Das war mein, Welcome Back Race, das ich wieder mal hatte. Und da ging es auf Swift, was sagt der Bologna-Kurs. Boah, ist ein ziemlich harter Brocken. Also da geht's ein paar Kilometer flach, beziehungsweise bergab. Und dann geht's richtig steil Berg richtig hoch mit 10-15% und so auch wieder runter und das gleich zweimal. Und da war ich schon echt sehr nervös, weil so einige andere Triathletinnen an der Startlinie standen, die Cassandre Beaugrand, die Georgia Taylor Brown, Taylor Spivey, die an diesem Tag auch Geburtstag hatte und wohl nicht so wirklich Bock hatte, sich zu quälen.
Also die Creme de la Creme der ITU-Athleten.
Ja, die Creme de la Creme wird, also halt schon mal
Georgia vertreten. Taylor Brown, hallo, WM-Dritte.
Ja, und mit der habe ich mich dann auch echt in der Gruppe wiedergefunden und das war und wir waren so um Platz 50 rum, ne? Also man muss immer mal den Ball flach halten, also vorne spielt da nochmal eine ganz andere Musik. Und Georgia war natürlich wahrscheinlich auch erstmal überfordert in so einem allerersten Swift Race. Aber das war meine große Motivation, Georgia Taylor Brown nicht vorbeizulassen. Und ich habe es dann am Ende noch geschafft und das war Happiness dann für mich, ja.
Voll dagegen gehalten, sehr schön. Ja,
ja,
ich habe.
Du warst jetzt auch dabei, ne?
Ja, ich habe mir das jetzt auch mal angetan. Also, das gibt ja diese Zwift Pro-Serie für Triathleten seit letzter Woche. Diese Woche war die zweite Austragung am Mittwoch und ich hatte mich jetzt dazu auch gemeldet und eigentlich ein interessantes Starterfeld gewesen. Ursprünglich waren, glaube ich, 100 gemeldet, 70 waren am Start, aber wirklich mit Brownlees, mit Sanders. Absolut, ja. Wirklich sehr, sehr krass besetzt, aber auch vielen Athleten, die ich nicht so kannte. Mhm. Und ich hatte schon vom letzten Rennen die Ergebnisse gesehen und wusste schon, okay, was sie so fahren werden. Und ja, ich hatte ähnlich wie bei dir nach 2 Kilometern so ein Dropout. Also man ist da flach angefahren. Ja, ja. Und dann keine Ahnung, was das Problem war. Ich bin diesmal draußen gefahren, nicht drin bei mir, sondern bei mir im Hinterhof, um einfach so ein bisschen mehr Kühlung zu haben. Ja, ja. Und vor allen Dingen da habe ich das versucht mit meinem Handy gekoppelt über das LTE-Netzwerk. Und ich dachte, es läge am LTE-Netzwerk, aber es war im Endeffekt doch ein Problem scheinbar zwischen dem Laptop und meinem Smart-Trainer. Ja. Aber, also wäre ärgerlich, ich werde es nächste Woche wieder probieren. Was aber wieder total seltsam war natürlich, dass komischerweise bei Swift-Rennen, dass man keine Zielankunft sieht, ja, also es wird irgendwie zwar kommentiert und übertragen, aber irgendwann heißt okay, Finish und dann hast du dann die Leute irgendwie im Ziel. Also es gibt da scheinbar zumindest bei den Triathlon-Zwift-Rennen keine Kamera, die das Ziel filmt. Ich weiß nicht, ob das generell sowas gibt, aber das gab es nicht. Und auffallend war auch, so wie letzte Woche, dass natürlich dann wieder Athleten vorne dabei waren, die man so nicht kannte, mit abartigen Watt pro Kilo Werten, absoluten Fantasy Werten, weil man da immer so ein bisschen, ich führe es noch ganz kurz zu Ende.
Ja, ja, ja.
Dass man da halt da auch ein bisschen relativieren muss. Nicht jeder hat vielleicht einen guten Smart-Trainer. Und komischerweise in einem Nachgang hatte man dann irgendwie erzählt, ja, einige hatten dieses Z-Power, das nennt sich, es ist, glaube ich, so ein System, wenn du so einen normalen Rollentrainer hast und mit einem Speed-Sensor quasi wird dann die Power ermittelt. Aber es gibt immer vor diesen Rennen ein Briefing von Zwift für die Profis und da stand drin, ja, also Leute mit so einem System sind nicht erlaubt. Leute mit so einem Wattbike dürfen auch nicht starten, also eigentlich nur verifizierte Smart-Trainer. Und scheinbar haben das einige nicht gelesen oder nicht dran gehalten. Aber das absolut Kurioseste war der Sieger, der das Ding gewonnen hat, mit 6,5 Watt pro Kilogramm, ja, abartig. Mhm. Der hat sich dann halt im Nachgang auch noch abfeiern lassen. Das fand ich halt so ein bisschen strange. Er hat gesagt, harte Arbeit hat sich ausgezahlt, wochenlanges Pain Cave Training und so. Weil ich war auf seinem Instagram-Account und hab gesagt, was ist denn das für ein Vogel? Und ich, normalerweise, wenn du, keine Ahnung, irgendwie ein scheiß System hast, dann sollte man wenigstens so ehrlich sein und sagen, hey, das war irgendwie blöd, ist jetzt so, aber der hat sich dann noch so ein bisschen, zumindest im ersten Moment, so abfeiern lassen. Und der ist natürlich irgendwie auch keiner, der irgendwie was stehen hat. Hat mich noch mehr gewundert. Der macht noch nicht mal Europacups, also irgendwie so ein Kurzdistanz-Triathlet, aber naja, das finde ich dann ein bisschen ärgerlich in der Hinsicht.
Diese Franzose, war das, ne?
Ja.
Genau, aber das hat mir so ein bisschen die Motivation genommen. Also ich werde es nächste Woche definitiv probieren, aber wenn es wieder im dritten Anlauf wieder so schräg läuft, dann brauche ich gar nicht starten, weil ich muss mir nicht irgendwie eine halbe Stunde lang in die Fresse hauen mit Leuten, die das ganze Rennen verzehren. Dass ein Brownlee rausfährt, ist klar, ja, und dann zählen das, aber nicht irgendwelche Pseudo-Triathleten mit einer Profilizenz, die man noch nie gehört hat und die dann absolute Werte fahren, die man so gar nicht auf dem Planeten kennt.
Ja. Das ist gut zusammengefasst und das spiegelt auch meinen Gedanken dazu. Ich hole auch nochmal aus meiner Perspektive nochmal dazu aus, weil ich habe natürlich sehr gespannt auf das erste Rennen erstmal hingefiebert, als das rauskam. Okay, ab Mittwochs gibt's jetzt immer diese Triathlon-Serie, war ich schon sehr, sehr gespannt. Zunächst war es jetzt erstmal für mich als Zuschauer schwierig zu sehen, weil auf Swift Power ist das überhaupt nicht gelistet. Also da sieht man nicht, wer in dem Event wirklich drin ist. Also eine Startliste gibt es nicht. Zudem kriegt man auch während des Rennens keinerlei Informationen, wer wann wie wo fährt. Und auf Swift Power, wenn das ein öffentliches Rennen normal ist, kann man halt das alles sehr gut nachvollziehen. Gibt es bei diesen Pro Series jetzt nicht. Das ist schon mal ziemlich blöd. Klar, da werden am Anfang ein paar Namen aufgelistet, wer Riders to Watch sind und wo man so ein bisschen gucken muss. Aber ich meine, du hast ja jetzt eben auch schon gesagt, da sind 80 bis 120 Fahrer und man kriegt drei Namen erstmal oder fünf Namen genannt. Finde ich schade. Dann muss ich dazu sagen, Matt Liedo kommentiert es ja, den ich eigentlich so auch eigentlich als sehr kompetent auffassen würde, aber kommentatorentechnisch kriegt er das leider gerade auch was Swift Racen angeht, noch nicht wirklich gut hin, denn du als Fahrer siehst natürlich auch oder hast die Insights und weißt, in welcher Gruppe du dich befindest und wie gerade das Rennen, wie die Dynamik da aussieht. Aber wir als Zuschauer sehen halt vorne immer in der Einblendung nur 10 Fahrer. Und man weiß überhaupt nicht, reißt jetzt irgendwo das Feld, wie sind die Positionen, und bei einem 80 oder 100 stark, 100 Mann starken Feld, das zieht sich ja so oder so schon mal in die Länge. Und gerade jetzt bei dir beim zweiten Rennen ging es ja über den Box Hill in London. Mhm. Da tut sich ja dann direkt auch schon mal was. Aber man kann es 0,0 nachvollziehen. Und das macht überhaupt keinen Spaß zu folgen. Weil ich bin schon auch interessiert, nicht nur immer an den ersten 10, sondern würde halt gern wissen, wo ist denn der Horst gerade? Oder was macht der Nils Frommholt zum Beispiel? Und wo ist Marc Dülsen oder sowas? Es gab ja ganz viele, also, so auch deutsche
die,
Profis.
Das sind die Typen, die ein bisschen weiter hinten sind. Ne?
Die würde ich halt auch sehr gerne verfolgen. Aber hatte man als Zuschauer überhaupt keine Chance, auch zu sehen, wo ein Split ist? Der Matt Liedo konnte es auch überhaupt nicht einordnen. Und dann zu der Sache, die du auch gesagt hast, wer fährt halt damit? Also mit welchem Material, meine ich? Das ist wirklich ein Riesenproblem. Klar, also viele sagen jetzt erstmal, ja okay, das kann man jetzt eh nicht so ernst nehmen, das sind jetzt ja, es ist mal ein neues Format, man probiert mal ein bisschen aus, man gibt eine Plattform für Profis und die können dann mal fahren. Aber kann man auch machen und vielleicht so die ersten 2, 3 Rennen muss ich das alles erstmal so finden. Aber grundsätzlich muss man auch da klare Regeln finden, dass eben so Leute wie der Franzose mit Z-Power unterwegs sind. So Leute werden bei uns in diesen anderen Swift-Rennen, wo ich jetzt auch so drin bin, wo es klare Regeln gibt, da wird sofort, also die kommen erst gar nicht rein. Und wenn du in einem anderen Swift-Rennen bist, dann wird gesagt, das ist ein Flyer, lass den nach vorne rausfahren, der beeinflusst hier das Rennen und das macht gerade gar keinen Sinn, fahrt nicht hinterher.
Wobei ich gar nicht weiß, ob der Sieger sogar mit Z-Power gefahren ist. Waren auf alle Fälle Leute im Feld mit diesem System. Beim ersten weiß ich sogar gar nicht. Da hat man sogar gesagt, der hätte ja okay, der hätte irgendwie auch falsches Gewicht oder so drin stehen gehabt.
Und das auch noch.
Das gab es aber auch. Also da
da hatte ich gerade mit Tommy Zafiris noch geschrieben danach. Ja, der hatte auch so gemeint, also wer da was wie wiegt, das passt ja wohl auch nicht. Auch Laura Zimmermann zum Beispiel, die ist ja bei den Frauen auch mitgefahren, die hat auch gesagt, naja, sie war die schwerste Frau, also was da wohl manche als Gewicht eingegeben haben.
Ja, schwierig, also wir brauchen jetzt ja keine Namen nennen, das ist ja vielleicht nicht notwendig, aber Tommy hat uns ja Chatverläufe gezeigt, die er gemacht hat mit mit amerikanischen Kollegen, wo er die drauf hingewiesen hat und meinte so, Alter, dein Gewicht, das kann nicht stimmen. Und dann so die Antwort kam so, hey, ich bin dafür in der Höhe, also das ist ein guter Ausgleich.
Die haben sich einfach schon mal um 10 Kilo leichter gemacht, weil irgendeiner gesagt hat, ey, ich bin in der Höhe, also ich bin in Boulder, dann ist es härter für mich, dann kann ich mich auch 10 Kilo leichter machen. Ey, das kann ja wohl
okay,
nicht wahr
Boulder.
Sein.
Okay, Boulder. Welche Athleten sind jetzt gerade im Boulder, wenn du schon den Namen so nennen willst?
Nee, es können mehrere sein. Das ist
Ja, krass. Und andere Athleten überhitzen, wie ein Andreas Böcherer, der das so ein bisschen unterschätzt hat in seiner Pain Cave und dann irgendwie abbrechen musste, weil er halt natürlich Hitzestau hatte scheinbar. Ja, aber was ich cool fand, und das ging so ein bisschen unter leider, im ersten Rennen zumindest, ist ja der Malte Plappert gefahren, der war extrem stark, der
super
ist, glaube ich, in die Top 10 gefahren, war richtig gut und auch Werte, die auch realistisch sind und der ist jetzt im zweiten Rennen, glaube ich, unter den ersten 15, 18 gekommen, aber wenn du ehrlich da zugange bist und das dann so vergleichst, dann siehst du schon, okay, wer hat auf diesem Format, das ist ja auch ein spezielles Format, wer hat's da drauf? Und man muss auch ganz klar sagen, diese 20-Kilometer-Rennen ist natürlich für einen ITU-Athleten deutlich besser zu handeln wie für einen Langdistanzler, weil doch vor allen Dingen sofort das Laktat reingefahren wird. Aber ist natürlich ein schöner Anspruch und macht natürlich auch Spaß, sofern man das Gefühl hat, man fährt irgendwie mit fairen Athleten irgendwo. Mal schauen, was nächste Woche ansteht.
Also auch wenn es natürlich alles locker und spaßig ist, aber irgendwo, ich finde, es macht auch nur Spaß, wenn es eine gewisse Ernsthaftigkeit hat oder wenn eine gewisse Fairness zugange ist. Fairness, ich bin auch ein bisschen, sein, ehrlich gesagt, enttäuscht, dass so gerade in der Telekom-Community da dann doch so, also teilweise so beschissen wird. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und
ich auch nicht. Also ich dachte vor allen Dingen bei uns Profikollegen ist es da, weil man ja da eigentlich immer irgendwo gegeneinander startet und man kennt sich irgendwo, ist es dann ein bisschen besser, aber irgendwie war das dann schon, also aber du hast ja gesehen, die Top-Leute, das war schon alles irgendwie realistisch, also die eher nicht so auf dem Radar waren, die, bei denen war es so ein bisschen sketchy, wenn man das auf Neudeutsch so sagen kann.
Ja, aber die, okay, die man nie vorne erwartet hätte, so, ne? Ja, also die haben da voll was.
Ja, es gab jetzt auf alle Fälle nochmal so eine Mail von diesem Verantwortlichen auf Zwift, der da nochmal drauf hingewiesen hat. Und es kann natürlich sein, dass jetzt für nächste Woche es da neue Regularien gibt und hoffe ich natürlich. Naja, mal schauen. Aber in diesem Sinne möchte ich einen Aufruf starten. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, ohne das mit euch abzusprechen. Am 1. Mai gibt es ein Charity-Event auf Zwift. Ach stimmt,
da sind wir auch drin. Canyon ZCC, ja.
Nee, Canyon?
Da gibt es, oder auch ein großes Charity, oh ja,
ja, also
sorry,
das,
erzähl mal weiter.
Also ich erzähl mal weiter, ja, also ich wurde von meinem Radsponsor da angehauen, da das so ein bisschen zu bewerben, weil die italienischen Kollegen machen eine Spendenaktion, wollen 10.000 Euro sammeln, das Geld geht quasi dann an die, es gibt so eine Art Catering für diejenigen, die es jetzt gerade brauchen, vor allen Dingen da in diesen Gebieten, wo es richtig zur Sache geht mit Corona, und da wird halt Geld gesammelt und das Giant Italien macht da die Initiative und bildet so Teams, wird ein 40 Kilometer Rennen, unter anderem sind da auch Matteo Trentin vom CCC-Team, dann hier Alessandro Fabian, der Kurzdistanzler am Start, dann meine Wenigkeit, Gustav Iden wollte vielleicht starten, also alle Giant-Profis, Sam Appleton eventuell und ganz viele Profisportler aus anderen Bereichen, Ruderer und so. Und ja, wer Lust hat, der verfolgt mal bitte meine sozialen Medien, ich kündige das nochmal an und ihr könnt auch einfach nur mitfahren, also es geht da auch nicht darum, irgendwie zu bezahlen und dann zu fahren. Aber ich könnte auch einfach so mitfahren und wer was spenden will, kann das gerne machen. Und ich werde noch ein paar Preise raushauen, damit ein paar Leute motiviert sind, auch vielleicht doch bisschen was aus der Portokasse zu zahlen. Aber alles zu seiner Zeit und ich werde das dann nächste Woche mal ein bisschen anteasern.
Aber das ist schon ein Rennen. So.
Das ist schon ein Rennen, ja, das sind 40 Kilometer. Es gibt auch Wertungen, also die auch wollen da auch irgendwie Berg, ja, das ist jetzt kein Rennen, was jetzt von Zwift kommt oder von Canyon, das ist jetzt von Giant initialisiert, beziehungsweise von den Athleten, die über Giant da in Italien liiert sind, und ja, das wird noch angekündigt und ja, ist, glaube ich, das ist, finde ich, eine gute Sache, weil da wird ja dann im Endeffekt das auch umgewandelt in Gemeinnützigkeit und ja, die Profirennen, da gibt es ja kein Geld, aber jetzt gibt es Geld als Spende für einen guten Zweck, was direkt
coole
rausgeht.
Sache.
Das finde ich gut.
Ja.
Auf jeden Fall, das werden wir weiter verfolgen und
ich habe noch eine kurze Side-Note, eine lustige Story. Bei meinem letzten Rennen, wo ich leider ausgeschieden bin, im Watopia Jungle, hat das stattgefunden, mussten wir dann quasi, oder ist die beste Wahl, wenn du da auf Mountainbike unterwegs bist. Und das hat sich dann auch bei den Frauen rumgesprochen, okay, stellt am besten ein Mountainbike ein und fahrt damit auf dem Kurs. Und da war die Sophie Coldwell, Kurzdistanzlerin, auch dabei. Habe ich dann noch so verfolgt, weil sie hat in diesem Rennen, also wo ja quasi die Swift-Spezialisten oder Spezialistinnen fahren, einen richtig guten 6. Platz belegt. Und dann quasi am nächsten Tag war dieses Swift-Tri-Race, also mittwochs. Also Dienstag war das Jungle-Race, wo ich ja ausgeschieden bin. Sophie Coldwell ist 6. geworden. Und genau am nächsten Tag war das Swift Tri Pro Race und dann gucke ich so und das Feld fährt und man sieht eine Fahrerin auf einem Mountainbike. Und da hat halt Sophie Caldwell halt vergessen, ihr Rad zu ändern. Und das ist natürlich, wenn du dann im London-Loop unterwegs bist, ein echt klarer Nachteil. Aber sie hat auch da wieder wirklich starkes Rennen gezeigt. Also Chapeau an Sophie Caldwell. Da muss sie natürlich dann nur auch nochmal demnächst check your equipment, ne?
Also wenn sie das nächste Mal wie in der WTS aus Versehen im Mountainbike in die Wechselzone stellt, ist nicht so schlimm. Die kann das schon.
Aber auf was es da dann immer ankommt oder wenn ich meine Gruppenchats von meinem Canyon Racing Team lese und Lionel ist ja auch wieder in London das Rennen gefahren und hat ja auch gesagt, also was der da vorne abzieht, der Franzose, das ist unmöglich. Also wir haben hier den nächsten Tour de France Winner. Aber die Jungs aus der Gruppe von meinem Canyon-Team, die schreiben dann immer, oh mein Gott, Lionel, wir müssen über dein Equipment sprechen. Ey, du bist ja, wie du auf Swift wieder rumgefahren bist, mit was für einem Rad, welchen Laufrädern und sowas, das geht gar nicht. Also demnächst
ja, das stimmt.
Mehr darauf eingehen.
Wow, also man kann echt, da gibt's ja wirklich Seiten darüber, also Webpages, wo ja beschrieben wird, mit welchen Laufrädern, zu welcher Strecke man am besten fährt und
genau,
ich habe mir jetzt auch schon überlegt, ab sofort dann mit Aero-Helm, aber in real auf meiner Rolle zu fahren, vielleicht bringt das ja auch was,
wenn
es so ein Hitzestau ist.
Das ist wishful thinking, ne?
Ja, genau. Also man muss sich ja mental drauf einstimmen. Vielleicht geht das dann mit.
Kannst ja auch so ein, mach dir doch einen, oder hol dir einen Burrito und pack den neben dein Rad, dann kann keiner immer bei dir Windschatten fahren.
Wobei, ich habe gehört, dieser Burrito, das ist so das schlechteste
Item. Absolut.
Ja. Okay.
Ey, wenn du ein Burrito hast, da kannst du keinen Blumentopf gewinnen, auch nicht auf Sprit. Also bringt gar nichts.
Ja. Naja, gut, aber jetzt von einem virtuellen Rennen, also wir hatten ja, also interessanterweise gibt es ja auch ganz viele jetzt virtuelle Rennen für die Radprofis. Gestern war irgendein Rennen, ich weiß gar nicht was, jetzt haben sie über diese Ruby-Plattform absolviert.
Ah ja, ja.
Ich weiß gar nicht, was gefahren wurde, aber es war interessant, wie dann irgendwie.
Die lief auch, aber du meinst das, wo auch Jonas Rutsch gefahren ist, ne, von Education First?
Ja,
da war
genau.
Auch wie groß was. Ich weiß nur auch gar nicht genau, was
ja, das auf genau jeden für ein Rennen war. Sah die Plattform ganz interessant aus, aber ich muss mal schauen. Aber es ist interessant, wie dann die Profiteams das so vermarkten, dann mit irgendwie Sponsorenwand im Hintergrund und im Livestream. Und man sieht, dass die Teams versuchen, zwanghaft zu versuchen, irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen und irgendwie auch für die Sponsoren was zu bieten. Und da kämen wir ja zu dem Thema, was ich letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet habe. Ist eine kleine Randnotiz, aber im Triathlon-Bereich wird das nicht so diskutiert, komischerweise, weil uns betrifft es ja eigentlich auch. Aber im Radsport ist es eigentlich momentan ziemlich drastisch, dass also schon vor ein paar Wochen die ersten Meldungen rauskamen, dass ganz große Teams dann ihre Gehälter gekürzt haben. Und da ist die Rede von 10% bis teilweise 80% der Fahrergehälter. Also kommt je auf die Teams an. Und das sind so echt namhafte Teams wie Lotto Jumbo, wo ja auch Degenkolb fährt oder ja Bahrain McLaren. Mitchelton Scott und das CCC-Team und da ist es ganz drastisch, weil der Hauptsponsor CCC, das ist, was war das nochmal, war das Bekleidung oder war das Elektronik? Naja, auf jeden Fall, die behalten sich vor, halt ganz rauszugehen, weil die natürlich, klar, die Krise trifft halt diese Sponsoren extrem und bevor sie natürlich die Fahrer zahlen die natürlich erstmal selbstverständlicherweise ihre Mitarbeiter und halten die natürlich auch erstmal kurz. Ja. Aber das ist schon krass. Und ich habe, glaube ich, bei Lotto war es, dass dann die Fahrer dann für den Staff teilweise auch dann irgendwie auf ihr Gehalt verzichtet haben und manche Teams teilweise auch das halbe Team auch entlassen hat. Also Mechaniker, Leute, die Radpflege machen, ja, weil das halt laufende Kosten sind und die dann halt das nicht irgendwie halten können. Und einzig so Ineos und auch Bora, das sind eigentlich so die Teams, die eigentlich da keine Kürzungen veranlasst haben, so wie ich das mitbekommen habe. Also ich habe irgendwas von Bora gehört in dem Interview, dass die halt mit Hans Groh, dass die da auf alle Fälle safe sind, weil da scheinbar irgendwie die Wirtschaftslage doch noch okay ist. Aber das ist dann natürlich schon krass, wenn du dann irgendwie 80% auf dein Gehalt verzichtest. Auch
Boah.
selbst als gestandener Pro-Tour-Teamfahrer, da verdient man ja schon ordentlich, aber 80% ist dann schon so eine Hausnummer. Und klar, wenn du keine Rennen hast, hast du keine Werbefläche für die Sponsoren und keine Fernsehzeit und dann geht's natürlich
Ja.
schnell. Und ich meine, da wird ja überwiegend das Gehalt über die Teams ausgezahlt und die Preisgelder sind ja so nice to have und werden im Team ja aufgeteilt. Aber also das heißt, das Geld, was über die Rennen reinkommt, ist eher zweitrangig. Daher sind die Gehälter umso wichtiger. Anders wie im Triathlon, wo du ja auch Gehälter hast und so, aber gut, das ist schon eine krasse Sache und da wird auch diskutiert, okay, welches Team wird es dann überpacken, nächstes Jahr noch überhaupt anzutreten und ja, also das wird auf alle Fälle da die Radsportwelt leider
Auch
auch
verändern.
verändern, ja, ganz klar.
Ziemlich
Und
hart treffen, ja.
ja, deswegen wollen die ja unbedingt die Tour de France stattfinden lassen, ne? Also die haben ja auch, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die Terminverlegung als Vorschlag von der ASO, aber klar, schlussendlich entscheidet die französische Regierung und man kann sich darüber nicht hinwegsetzen und ja, aber für die Teams und für die Firmen dahinter ist es natürlich extrem wichtig, dann es stattfinden zu lassen. Ob es dann sinnvoll ist zu hinterfragen, ganz klar. Ja, und für uns und jetzt mal den Spagat zu den Triathlon-Profis zu machen. Ich meine, da ist es ja ähnlich, dass keine Rennen, keine Preisgelder, kein Antrittsgelder. Das ist genau dasselbe
Ja.
Problem irgendwo in einem anderen Bereich. Wenn du glücklich bist, hast du einen Sponsor, der das halt irgendwie weiter trägt, aber da hast du bei weitem nicht diese großen Budgets, ja. Also ein Radsportteam hat irgendwie 30, 40 Millionen oder was, ja. So ein großes Team und das ist dann schon krass, wenn dann auf einmal so ein Batzen wegfällt und du kannst dann nicht mehr mal deinen
Ja, oder?
langjährigen Ja, Mitarbeitern das
Oder
irgendwie noch
sorry.
bezahlen.
Ja. Ja, es ist ja auch immer die Frage, woher, aus welcher Branche kommt dein Hauptsponsor? Also,
Absolut.
die können ja dann auch ein Riesenproblem sein. Also, gut, keine Ahnung, wie es auch Bora zum Beispiel jetzt gerade geht, ne? Das muss man sich ja dann
Also
auch wieder
Ineos
fragen, oder? Ja.
stellt ja Desinfektionsmittel her. Also die haben, glaube ich, gute
Den.
Geschäfte momentan. Die Chemieindustrie ist, glaube ich, momentan in gewissen Bereichen nicht ganz so schlecht aufgestellt. Aber klar, bist du irgendwie eine Hotelkette,
Ja.
hast du sowas als
Boah.
Hauptsponsor,
Ja. Oder ich muss gerade
dann.
an LKT denken. Ich höre ja auch den Besenwagen-Podcast. Und der Paul Voss ist ja sportlicher Leiter des LKT Brandenburg-Teams. Ja, die Lausitzer Klärtechnik, die hat zum Glück immer zu tun, ne? Also die Kläranlagen laufen gerade auf Hochtouren.
Wie geschmiert, klar.
Wie geschmiert. Also, ja, es ist davon natürlich auch nochmal abhängig. Und wenn du jetzt ja, Profi-Triathlet mit deinem eigenen Unternehmen bist, du hast einen großen Sponsor und der ist eine große Hotelkette oder keine Ahnung, dann sieht es vielleicht dann auch sehr, sehr schwierig aus.
Ja, also klar, die Diskussion auch Tour de France und so ist verständlich. Im Triathlon gibt es die Diskussion ja auch, ne, dass Ironman Hamburg und so weiter stattfinden soll, sogar auch mit ITU und so. Aber es gibt ja auch die Diskussion, dass sich, also nach der Krise, ich sag mal, die Profi-Welt so ein bisschen bereinigt hat und viele Profis, die jetzt so eher so dritte Garde, vielleicht bis zweite Garde einzuordnen sind, dass es die nicht mehr geben wird.
Bereinigt hat, das klingt aber,
Oh ja, das ist
oh je,
Vokabular, oh je.
Hilfe. Ganz schön böse.
Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich so ist, weil im Radsport haben wir ja doch viel professionellere Strukturen. Du hast irgendwie ein großes Team, du hast ganz viele Nebenkosten, ne? Du hast halt den Physiotherapeuten, den Mechaniker, die Trainer, den sportlichen Leiter, also ganz viel Staff, was du noch dazu bezahlen musst. Du hast generell diese ganze Struktur drumherum. Triathleten sind ja in dem Sinne als Profis, sag ich mal, oder als Athleten, die einen Elitepass haben, schon an sich oft Überlebenskünstler. Und ein Teil lebt von seinen Sponsorengeldern, ein sehr, sehr kleiner Teil lebt sehr, sehr gut davon. Für die sind auch die Preisgelder nicht mehr so das groß Entscheidende. Und ich denke mal, die werden auch die Krise ganz gut überstehen. Und der andere ganz große Teil, die leben sowieso nicht vom Triathlon an sich. Die haben sich sowieso, sei es durch irgendwie doch irgendwie einen Nebenjob oder sonstiges, denke ich mal, hauen die sich eh schon durch und sind, ich denke mal, dass sie dadurch auch relativ flexibel sind. Es gibt ja nun auch weniger Kosten, man fliegt gerade nicht ins Trainingslager, man hat irgendwie keine Wettkampfausgaben. Das fällt ja auf der anderen Seite ja auch weg. Es kommt nichts rein, aber es geht auch gerade nichts wirklich raus. Und ich glaube, für Athleten für viele, ich sage jetzt mal C-Profis, war es eher das Problem, die ganzen Kosten für Trainingslager und für Wettkämpfe und sonstiges aufzutreiben, was gerade eh nicht gemacht werden muss. Trainieren können sie sehr gut, außer schwimmen. Deswegen denke ich mal, dass es im Triathlon gar nicht so einen großen Einbruch vielleicht geben wird.
Aber da muss ich dazu sagen, das hatten wir auch schon mal so kritisch hinterfragt. Wie ist es denn, auch gerade für Sponsoren war es ja so in der Vergangenheit immer so eine Sache. Nehme ich jemanden auf oder betreue ich jemanden, gebe ich jemandem Geld, der wirklich über Leistung kommt? Oder nehme ich jemanden, der viele Follower hat und sich im Internet, also auf Social-Media-Plattformen gut darstellen kann? Da haben wir auch immer schon gesagt,
ja auch gerade natürlich
manchmal,
jetzt, ja.
Manchmal zählt einfach so wenig noch die Leistung, die richtige Leistung, die jemand bringt. So, und diese Triathleten, die Leistung bringen, die können ja jetzt gerade so überhaupt nicht oder die müssen jetzt auf einmal versuchen, ja, dann immer noch im Gespräch irgendwie zu bleiben, müssen sich da irgendwo jetzt auch auf einmal mehr über ihren
Die hatten es aber schon vorher Auftritt schwer. Also ganz ehrlich, also ich sag mal so, Athleten, die vorher richtige Leistung gebracht haben, also sage ich mal wirklich, die auf Hawaii knallhart so
ja, von gut, mir aus die Marie Pusch, ja.
So, ne? Und dann danach, die Leute, die nicht die Leistung bringen, die müssen sich halt so ein bisschen entscheiden, entweder, okay, bin ich halt der Typ, der sich auf Social Media mega gut verkaufen kann und hol da noch was rein.
Für aber die wir ist hatten es jetzt ja schon oft besser. Gesagt.
Oh, ja, ich weiß. Das ist aber eine ganz andere Diskussion, die wir jetzt gerade führen. Ne? Für die ist es natürlich jetzt etwas einfacher, weil die es gewohnt sind, einfach da Content anzubieten und die Leute vertrösten können. Das ist klar. Aber die anderen hatten ja vorher jetzt auch nicht so viel. Klar, es ist hart, wenn es wegfällt. Und es wird bestimmt der eine oder andere, für den wird es jetzt eine Zeit sein, wo er sich überlegt, naja, okay, dann lassen wir es auch sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so dieses große Phänomen geben wird, dass man danach so sagt, so, okay, es ist einfach mal 50% oder 70% des Profifeldes weggebrochen.
Ja, das glaube ich auch nicht. Aber es wird schon schwierig in Verhandlungen, wenn du am Ende des Jahres dann mit deinem Sponsor über Vertragsverlängerungen redest und du musst das präsentieren, dann hast du jetzt andere Bewertungsgrundlagen, weil du einfach keine Ergebnisse hast, sondern ja, musst du dann mit Reichweite oder mit keiner Dienstleistung irgendwie argumentieren. Das ist auch klar. Das ist also quasi der, da hat natürlich so ein Influencer, der vielleicht in demselben Sportbetrieb ist, da da vielleicht einfacher. Bessere Karten, klar. Also zumindest bei diesen großen Herstellern. Ich kenne das ja aus dem von Radherstellern und so. Und da es ist natürlich so, dass ein Verbandssportler da ein bisschen einfacher hat, weil er ja klar, quasi dann abgesichert ist. Ist ja wie ein Staatsbeamter. Ja. sofern er in der Bundeswehr ist, oder? Ich meine, mit Sporthilfe kommst du auch nicht so weit. Ja, in der Sporthilfe kommst du dann auch nicht so weit, das ist auch klar.
Ansonsten kannst du davon auch nicht leben, ne?
Ja, das stimmt schon.
Aber wenn du jetzt halt als so ein bisschen zweite, dritte Garde bist und bist halt jetzt nicht so der Typ, der sich dauernd gerne da irgendwie zeigt, Fotos macht, postest, was weiß ich, und der eher dann noch davon gelebt hat, vielleicht auch bei zweit- oder drittklassig besetzten Rennen ein bisschen Geld reinzubekommen, der sieht gerade kein Land, ne?
So ja, richtig. Natürlich, aber ich weiß nicht.
Aber es gibt jetzt auf alle Fälle zumindest ein bisschen Hoffnung, weil es Rennverschiebungen gibt. Also es kam vorgestern eine Mitteilung raus, dass zum Beispiel die Challenge Gran Canaria, die ja hätte im April stattfinden sollen, jetzt in den November geschoben wurde. Und das Rennen wie jetzt Challenge, oh Gott, Kroatien sage ich jetzt einfach mal, irgend so ein Rennen in Kroatien, was neu ist, auch im Oktober, November stattfinden soll, dass die da gewillt sind, dass das auch funktioniert. Aber das ist natürlich wie immer alles unter Vorbehalt, weil es können natürlich Rennen stattfinden, aber wenn du nicht hinfliegen kannst,
ich wollte
keine Fluggesellschaften hinfliegen oder der Flugpreis dann irgendwie so abartig hoch ist, vor allen Dingen auf die Kanaren, wenn dann auf einmal wieder alles offen ist, das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Aber man muss sich ja trotzdem an gewissen Sachen vielleicht entlanghangeln. Ja, mal schauen. Deswegen.
Weil ich sehe ehrlicherweise so schnell noch überhaupt keinen Wettkampf. Oder für mich so. Für mich persönlich, auch gerade jetzt einfach mal, wenn man so zum Thema Schwimmen oder so spricht, ne? Oder über das Thema Schwimmen, ich sehe mich in diesem Jahr nicht mehr schwimmen.
Ich war heute schwimmen.
Ja, du bist ja auch so ein Loch Ness-Monster.
Lake Monster, ja.
Ja, aber du hast recht, du kannst, also wenn, also man muss ja schauen, die Schwimmbäder, die Bei uns wird diskutiert, ob die überhaupt noch im Sommer aufmachen. Genau. Auch wenn jetzt Corona und so rein theoretisch jetzt weg wäre, aber einfach um das Teil wieder in Laufen zu bringen. Und das ist auch alles so eine Frage, ne, was dann diesen Sportbetrieb dann irgendwo einschränkt. Oder den Wettkampfbetrieb. Klar, aber muss man sich andere Ziele setzen. Ich habe jetzt gesagt, also heute war das Wasser so warm.
Da hast du mal 3000 Meter draus gemacht, ne?
Ja, und ich habe mir gedacht, ey, jetzt müssen wir wieder mal 20 Kilometer Woche knacken. Diese Woche waren es genau 3 Kilometer. Letzte Woche waren es, glaube ich, 5. Nächste Woche wird es aber regnen, aber mal gucken. Aber jetzt war das Wasser so warm, dass man da ein bisschen länger schwimmen kann. Aber klar, wozu, weshalb, wieso? Also das ist dann auch immer die Frage.
Aber das ist so, ich denke mir manchmal, ob da nicht, okay, ist jetzt blöd formuliert, ich formuliere es jetzt trotzdem so, zu viel Hoffnung gesteckt wird und alles in den Herbst verlagert wird. Weil irgendwie, jetzt hat er dieser, jetzt heißt es ja der Dance hat er jetzt angefangen. Jetzt lockern wir zwar wieder, aber man muss natürlich bestimmte Maßnahmen einhalten und eventuell werden die Maßnahmen ja auch wieder schärfer, wenn sich die Situation verschlechtern würde. An welcher statistischen Zahl man das jetzt auch immer misst, aber von der Logik heraus ergibt sich mir das nicht, dass jetzt irgendwie große Veranstaltungen jetzt so, dass es noch einfach eine ganze Weile dauert, bis das überhaupt wieder so stattfinden kann, wenn du halt diesen Dance austanzt, ne? Das ist allein schon eine Strategie, die auf lange Sicht ausgelegt ist, ne? Es gab ja noch so diese Diskussion der Wissenschaftlern, halten wir es noch länger aus, 2-3 Wochen mit Extremmaßnahmen und versuchen das ganz auszurotten oder machen wir halt den Dance und der Dance ist halt eher so langfristig. Es ist also viele vorsichtige Stimmen und ich glaube, viele Leute, die Experten sind, die wissen das eigentlich auch schon, das wird noch sehr lange dauern, also bis weit ins nächste Jahr, aber ich glaube, so richtig öffentlich sagen tut es noch niemand und alle machen sich noch Hoffnung.
Es gibt halt, gut, wir folgen anscheinend auch diesen Mainstream-Medien und da war zum Beispiel der Karl Lauterbach, der ja auch als Gesundheitsexperte der Bundesregierung so gilt, der sagte zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wo er es gesagt hat, bei Blasberg oder sowas, bis vor 2022 ist mit keiner Normalität zu rechnen. Also nur mal so, ne? So Stimmen werden ja auch schon laut. Also wer weiß, wann wir halt einen Impfstoff haben oder wie das alles auch sich global dann noch weiterentwickelt. Nur wenn jetzt die ganzen Rennveranstalter dann sagen, na, wir machen es im Oktober, im November oder mal im Dezember oder dann denke ich mir nur so, setz doch nicht, klar, man braucht immer auch so ein Fünkchen Hoffnung und es ist ja auch schön zu denken, ja, okay, da ist das Licht am Ende des Tunnels. Aber also ich gehe persönlich damit irgendwo anders um. Gut, ich bin auch kein Triathlon-Profi und ich muss damit auch nicht mein Geld verdienen und so weiter. Aber mich würde es stressen, wenn ich dauernd denke, okay, wann machen die Schwimmbäder wieder auf? Ah, vielleicht am 1. Mai. Nee, jetzt doch nicht. Ah, vielleicht aber dann der 1. Juni. Ah, wenn wir Glück haben und dann das Wetter ist warm und das Virus reagiert da so und so, vielleicht dann doch noch im Juli. Oder und dann hängt man ja auch irgendwo ständig so drin, also für mich ist jetzt einfach, gerade was Schwimmen angeht, geht halt nicht. Und dann muss man ja wieder sagen, wir leben wirklich so privilegiert hier und wir dürfen raus und wir können draußen Rad fahren, wir können laufen. Oh, ist das gut, ne? Was haben wir
eigentlich? Das Makabere ist ja wirklich, dass wir momentan absolutes Premium-Wetter haben.
Ja.
Also beste Voraussetzung für einen absolut unglaublichen Sportbetrieb, auch für jeder Mann und jeder Frau. Aber klar, eigentlich ist vielleicht so gar keinen Sinn macht, da sich so auszugehen, sich zu verausgaben, weil man ja auch dann auch so ein bisschen schauen muss, auch um einen selber, ne, gesundheitlich, dass man sich da auch nicht zu sehr platt macht. Aber wir hatten jetzt die besten Bedingungen, wettertechnisch, aber so ist es jetzt. Und ich setze mir jetzt die Challenge auf jeden Fall jetzt, wenn das Wetter draußen gut ist, definitiv häufiger ins Freiwasser zu gehen. Und
ja, ist ja auch cool eigentlich.
So Kilometer schrubben, also ohne Sinn und Verstand, weil Programme groß schwimmen könnte man auch, aber dann, das ist für meine Challenge ist dann quasi dann einen gewissen Umfang zu erreichen und
das ist auch schon privilegiert und auch schon echt.
Ja, gut, absolut. Ne? Ich meine, die Spanier, die können doch nicht mehr ins Meer, ja. Und die haben eigentlich besseres Wetter und können gar nichts machen. Das ist schon eine Sache, die man sich bewusst machen sollte.
Ja, die spanischen Kinder zum Beispiel, die freuen sich, wenn sie ab morgen wieder eine Stunde am Tag raus dürfen. Das sollte man hier im Hinterkopf immer behalten.
Aber was haltet ihr denn gerade unter Diskussion. Also wie gesagt, im Triathlon wird ja auch mal diskutiert, ab wann geht es wieder los, ab wann finden die ersten Veranstaltungen statt. Und mit der Fußball-Bundesliga ist ja nun auch gerade eine ziemlich heiße Diskussion, die ja nun stattfinden soll, wo andere Sportarten nun die Saison beendet haben. Ich meine, wir können ja nun trotzdem im Training laufen und Radfahren, aber viele Sportarten brauchen irgendwie eine Halle oder auch deren Wettkampfform lässt sich gar nicht umsetzen. Ja. Und die sind extrem davon abhängig, dass sie das irgendwie Lockerung kommen, dass ja. Und der Fußball nimmt sich ja nun so ein bisschen, auch aufgrund der exklusiven Lage, die er hat, ja, das Recht raus, die Liga weiter durchzuführen.
Oder es wird diskutiert.
Also diskutiert, ja.
Also noch ist ja gar nichts entschieden. Aber gut, das sehe ich auch.
Seht ihr das ungerecht sehr, sehr oder ist es sogar für die Stimmung im Land, die ja nun gerade auch kippt, vielleicht sogar gut? Etwas, man sagt ja, ne, Opium für das Volk, Brot und Spiele.
Brot und Spiele.
Dass ihr wenigstens mal ein bisschen Fußball schauen könnt.
Also ich bin ein absoluter Anti-Fußball-Fan. Ich oute mich jetzt mal.
Darfst du in dieser Runde?
Ja, okay. Also der Fußball ist halt wahrscheinlich der Taktgeber für alle anderen Sportarten vermutlich und das Wirtschaftsinteresse ist da so immens, dass die natürlich versuchen wollen, das durchzusetzen. Ich finde es persönlich eigentlich nicht so gut, weil was bringen mir irgendwelche Geisterspiele, wenn sich dann die Leute dann irgendwelchen Gartenlauben zusammenrotten, um dann die Fußballspiele dann doch zusammenzuschauen, ja? Ja.
Nee, oder Fans schon auflaufen dann vor den Stadien. Wurde ja auch schon Kritik geäußert, das könnte passieren, ne?
Absolut. Und klar, die Leute werden nervös und vor allen Dingen die Hardcore-Fans, die ja mit Leidenschaft das auch verfolgen, was ich auch verstehen kann und das, was ja auch irgendwo cool ist und so, weil es auch eine soziale Geschichte ist. Aber im Rahmen der Gesundheitsvorsorge, des Schutzes der einzelnen Zuschauer, kann man das eigentlich so gar nicht verantworten. Das heißt ja nicht, dass, ich meine ja nicht die Zuschauer jetzt irgendwie in den Stadien, die paar 300, mit denen da diskutiert wird, aber die Leute, die sich dann irgendwo zusammenfinden und das dann anschauen und wenn, dann müsstest du dann die Spiele wirklich komplett, naja, du willst ja übertragen, die wollen ja Fernsehzeiten präsentieren. Ich finde es eigentlich nicht gut, also ja. Ich fände es jetzt,
also ich finde allein,
macht keinen Sinn, in der aktuellen Phase so früh einzusteigen, wie jetzt diskutiert wird.
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich, dramatischer, oder was heißt dramatischer, oder bedenklicher sehe ich eigentlich eher die Situation, wenn man das dem Fußball ermöglicht und er kann sich nun mal halt auch sehr viele Corona-Tests leisten, aber eigentlich der Gerechtigkeitshalber müsste man das auch anderen Sportarten und der DOSB ja selbst hat ja auch schon Maßnahmenplan und Vorschläge an die Bundesregierung weitergeleitet. Aber wenn man halt eigentlich einer Sportart den Weg öffnet, den Ligabetrieb wieder aufzunehmen, dann ist es eigentlich nur gerechtfertigt, wenn auch die anderen Sportarten anfangen anzuklopfen.
Aber die anderen Sportarten.
Einer tritt die Tür ein und der Rest will natürlich irgendwie folgen.
Und der Rest, sorry, der wird nicht folgen können. Das muss man halt auch irgendwo sehen. Also selbst, die haben ja dann so ein Konzept vorgelegt, wie sie das umsetzen könnten mit diesen Geisterspielen. Und die Fußballer müssten sich ja dann auch alle in Quarantäne befinden. Keine Ahnung, wo die dann wohnen, ob die irgendeinem Hotel wohnen oder dass die mit niemand anderem Kontakt außerhalb haben. Also alle Fußballer und was da drum rumgeht, bleiben quasi in ihrem Big Brother sozusagen. Dann muss man, was haben sie gesagt, 20.000 Tests, PCR-Tests, wenn die überhaupt da sind oder die Kapazität da ist, werden die vielleicht nicht woanders gebraucht. Also wir haben ja so teilweise schon Engpässe in der PCR-Testung. Dann kriegt Fußball 20.000 Tests. Gut, meinetwegen, wir hätten genug Kapazität und die Fußballer kriegen diese 20.000 Tests. Gut, dann hat König Fußball 20.000 Tests, weil sie haben das mögliche Kleingeld und können sich's leisten. Ja, und was sagen die Basketballer? Und was sagen die Volleyballer? Und was machen die und die und die? Für die sind nicht nochmal 10.000 Tests hier und dies und das und dort. Also,
andererseits das passt haben sie, dann nicht. Ja, das ist die Gerechtigkeit, die ich anspreche. Andererseits haben die natürlich nicht so diese Massenbewegung hinter sich. Das ist halt die andere Seite, die ich sehe, dass irgendwo ein Großteil der Menschen irgendwo so ein Stück Alltäglichkeit, also klar, so ein Geisterspiel zu sehen, ist wahrscheinlich nicht alltäglich, aber so ein gewisses Maß vielleicht wieder zurück in die Artikel zurückgegeben wird.
Und, aber da sehe ich es aber auch wie Horst, weil Fußball ist was Soziales dann irgendwo und es lebt auch davon, dass man sich in so einer Skybar oder sowas trifft und dabei ein Bier trinkt und mit seinen Kumpels da auch irgendwie, also gut, ich, das sind jetzt alles mehr oder weniger so Erzählungen, von denen ich da, ich habe
das jetzt noch
nicht, ja, oder aber ist das denn cool, alleine zu Hause vorm Fernseher zu sitzen und dann dieses Geisterspiel zu gucken? Also dann haben halt auch dann viele schon, die Hemmschwelle wird auch sinken und wird sagen, ach komm, zu zweit können wir es doch gucken. Ach komm, du auch noch, du bist doch nie irgendwo gefährdet, kannst du ruhig auch noch vorbeikommen. Und wir trinken unser Bier aus der Flasche und sitzen ein bisschen auseinander. Und dann wie im Nu ist man wieder in diesem typischen...
Stimmt schon, aber es werden trotzdem natürlich nicht die tausend Menschen im Stadion, ne, die ja auch, wo die Keimzellen waren für
natürlich nicht
die Vielverbreitung.
Aber trotzdem ist dann Fußball wieder auf eine andere Stufe gehoben und es ist nicht gerecht den anderen Sportarten.
Ja, oder man installiert halt irgendeine andere Form von Sozial-Streaming-Plattform während so einem Fußballspiel und versucht dann die Leute zu animieren, vereinzelt das zu schauen. Da müsste man sich Konzepte überlegen, wie das umzusetzen wäre. Keine Ahnung, das. Ja, irgendwie und die Interaktion mit den Fans, aber dass halt ersichtlich ist, dass es halt keine Zusammenrottungen gibt von wirklich den eingefleischten Fans, aber das wird einfach, glaube ich, ganz schwierig sein und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man diese Spiele anfängt zu veranstalten, dann fallen dann andere Sportarten und dann ist immer die Frage, ist das vielleicht zu früh?
Man hat ja schon in der Vergangenheit auch gesehen, was gab es für Ausschreitungen bei Fußballspielen? Also wie viel Polizeiaufgebot musste da immer aufgefahren werden, um diese ganzen wild gewordenen Fußballfans zum Teil, also in Eintracht Frankfurt hier, wir hatten ja Riesenprobleme mit den Frankfurtern oder auch mit einem Derby oder sowas. Ich will keinen Fußballfan irgendwie angreifen oder sowas. Also das sind ja hoffentlich trotzdem noch Minderheiten, aber selbst die sind bei der Fülle von Fußballfans aber so den viele. Block.
Aber das ist ein super Stichwort zu meiner neuen Kategorie, die ich jetzt mal gemacht habe. Und zwar, ich habe ja angefangen immer mit dem Olympia-Rätsel. Naja gut, das ist jetzt schwierig, das nochmal ein Jahr länger durchzuhalten. Ich glaube, so viele
muss erstmal auf Eis legen.
Facts und so kann ich nicht raussammeln, dass wir das weitermachen können. Ich glaube, das ist auch keine Kategorie, die sich jetzt weiter fortpflanzen wird, aber eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Deswegen werde ich das mal so als Random Fact. Ich muss mir noch einen Kategorienamen überlegen. Auf jeden Fall habe ich hier einen kleinen geschichtlichen Fact. Ich mache jetzt so in der Bearbeitung noch so eine extra Musik rein.
Bewegungsarten History.
Und zwar, was denkt ihr denn, also ob es jetzt wirklich der schlimmste Mob war, weiß ich nicht. Aber was denkt ihr mal so mit historisch der schlimmste Hooligan-Mob mit den größten Todesopfern und Schäden, die es in der Geschichte so gab?
Da frag mal den Horst, den Geschichtslehrer.
Im Fußball?
Sind sportartenübergreifend.
Generell.
Wow.
Ich glaube, du musst weit zurück.
Kann man es auch zeitlich ein bisschen einschränken mehr? Oder geht das jetzt
soll ich einschränken?
So ein bisschen
2000 Jahre der Menschheitsgeschichte.
Okay, dann schränke ich es ein von Jahre 0 bis zum Jahre 1000 nach Christus.
Das ist sehr früh.
Okay. Da fallen mir einige Beispiele ein.
Moment. Wir müssen weit zurückblicken.
Also ich sag mal, wir können es auch abkürzen und sagen, wir reisen ins Jahr 523 nach Christus. Genauer gesagt ins Byzantinische Reich nach Konstantinopel. Wie heißt Konstantinopel heute?
Das wirst du uns gleich sagen.
Istanbul.
Ja klar, ist
logisch. Ne, damals das Oströmische Reich, das Weströmische Reich ist gerade untergegangen, aber das Oströmische Reich, das gibt es noch unter dem Namen Byzantinisches Reich. Und stellt euch vor, wir befinden uns gerade in einer öffentlichen Hinrichtung in Konstantinopel.
Coole Vorstellung.
Auf dem Marktplatz. Sieben Männer stehen am Galgen und sollen erhängt werden. Und bei einem nach dem anderen geht die Klappe runter und zack, er wird erhängt. Bis auf bei den letzten beiden, da reißt das Seil Und ja, die Männer, wahrscheinlich japsen sie doch ganz schön und müssen sich an den Hals greifen, aber tot sind sie nicht, sondern liegen auf dem Boden.
Zwei haben es überlebt.
Zwei haben es überlebt, mhm. Genau. Und was sofort passiert, es soll eigentlich nochmal, soll nochmal erhängt werden, aber in dem Moment ja, verhindert der Mob die Garde daran, dass die beiden Männer ergriffen werden können. Und zwei Mönche, nicht zwei Mönche, oder generell Mönche, nehmen sich den Männern an und bringen sie ins Kloster und ja, setzen sie quasi unter Kirchenschutz.
Quarantäne.
Und quasi, ja, mehr oder weniger, man kann sagen, unter Quarantäne. Und ja, jetzt könnte man sich fragen, okay, krass, was ist da los? Warum wird sich so sehr für diese beiden Männer eingesetzt? Diese Männer, beziehungsweise alle sieben Männer dort, die waren Angehörige von so Zirkusrennstellen. Damals, so im Byzantinischen Reich oder generell in der Antike, waren diese Wagenrennen, ne, so alias Ben-Hur, diese Wagenrennen sehr beliebt in diesem großen Hippodrom. Also das Hippodrom von Konstantinopel damals hat, glaube ich, 100.000 Zuschauer gefasst. Und wenn man mal so generell die Einwohnerzahl damals sich so vergleicht, dann ist das eine ganz schöne Menge. Und diese Wagenrennstelle, das waren natürlich zum einen Sportmannschaften, nicht mit großer Beliebtheit. Also ganz wichtig waren damals die Brassina, die Grünen, und die Veneta, die Blauen. Das waren so die beiden großen, ja, wie sagt man, Sportmannschaften, die sich immer gegenseitig duelliert hatten und die auf beiden Seiten massive Fans hatten. Aber das waren halt nicht nur Sportmannschaften, sondern für die Unterschicht war das wie so Institutionen, mit denen du dich identifiziert hast. Ne? Die hatten teilweise auch irgendwo politische Macht, die haben kirchenpolitische Macht gehabt, die haben so ein, ich würde es mal heute sagen, so ein Way of Life irgendwie für sich gehabt und so ein bisschen vielleicht so vom Lebensgefühl, der eine ist St. Pauli, hat damit verbindest du gewisse soziale Normen gegen FC Bayern München. So kann man sich das irgendwie auch vorstellen. Und jedenfalls, neben den Sport hatten diese Wagenrennstelle noch relativ viel Macht. Und es gab auch, die haben in den vergangenen Tagen einige Unruhen verursacht und wurden deswegen auch verurteilt, oder sieben von den Aufrührern wurden verurteilt und sollten gehängt werden. Das haben aber die Fans dem Kaiser ziemlich übel genommen. Und so kam es, dass am 13. Januar wieder ein Wagenrennen stattfand. Und während diese Rennen stattfanden, stand der Kaiser Justinian war das damals, oben in seiner Loge, und irgendwann fing die Masse an, ihn anzuflehen, dass er die beiden Überlebenden, die im Kloster noch hausten, dass er sie begnadigt. Und relativ untypisch ist, Kaiser Justinian hat darauf nicht geantwortet. Und über die ganzen Wagenrennen hat die Masse immer wieder ihn drum gebeten, bitte verschont doch die beiden. Es kam keine Antwort und irgendwann ist die Stimmung gekippt. Bis irgendwann die Masse gerufen hat, Nika. Und Nika war so dieses, so ein Anfeuerungsruf, heißt so Sieg, Gewinn. Das
ist doch die Kriegsgöttin.
Ist auch die Kriegsgöttin. Ja, also sieht man schon so ein bisschen, das haben so die beiden Parteien. Weil das muss man sagen, die Überlebenden oder die beiden Überlebenden gehörten jeweils einmal den Blauen und einmal den Grünen an. Also zwei Parteien, die sich eigentlich voll verfeindet waren und die man auch als Politiker so gegeneinander ausspielen konnte, die Blauen gegen die Grünen, die waren nun vereinigt gegen den Kaiser und ja, im Zorn gegen ihn. Und der Kaiser hat es noch anscheinend nicht so richtig eingeschätzt, hat in den Ruhen erstmal die Flucht ergriffen, ist in seinen eigenen Palast zurück. Aber noch am ersten Abend gab es eigentlich Unruhen und schon erste, welche Gebäude auch immer, aber schon erste Staatsgebäude wurden belagert und angezündet. Und das Ganze ist ziemlich außer Kontrolle geraten. Also so 5 Tage lang haben die ganzen, hat eine richtige Revolte sich ausgebreitet. Es gab in Konstantinopel massive Schäden. Also man sagt so, dass so bis ein Viertel der Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde. Der Kaiser hat sogar irgendwann eingelenkt und hat gesagt so, okay, ich begnadige die beiden, ich begnadige auch jeden, der jetzt an diesen Aufständen beteiligt ist, aber das hat der Masse irgendwie nicht mehr ausgereicht. Es wurden Rufe laut, dass der Kaiser ausgewechselt werden soll, dass berühmte politische Ämter ausgewechselt werden sollten. Da ist wahrscheinlich die Vermutung nahe, dass sich schon längst auch irgendwelche mächtigen Männer im Hintergrund so sich dem die ganze Situation zunutze machen und für ihre eigenen Machtspiele ausnutzen. Auf jeden Fall war die Situation schwer unter Kontrolle zu bringen. Und wie ist das Ganze geendet? Bei einer großen Versammlung im Hippodrom, wo zehntausende Anhänger der Grünen und Blauen versammelt waren. Während der Revolte ist die Armee aufmarschiert vom Kaiser und fing an, in beiden Seiten des Hippodroms einzufallen und die Leute niederzumetzeln. Und es ist natürlich eine Panik ausgebrochen. Und man schätzt, dass an diesem Tag, in diesem Hippodrom, ungefähr 30.000 Menschen gestorben sind.
Krass.
Das sind mal Sportunruhen gewesen, ne?
Herr Professor Buchholz, Ihre nächste Vorlesung, dann im Wintersemester, alte Geschichte.
Alte Geschichte.
Buch ich bei
spät,
Ihnen, ja?
Sport in der Spätantike. Ja, das wollte ich nur mal so als kleine Zeit.
So, fassen wir mal zusammen. Ich wollte letztens, oder was heißt fassen wir zusammen? Es bedeutet für mich, ich sollte vielleicht nicht mehr so viel Radfahren gehen. Letztens ist nämlich wieder, habe ich so gemeint, was machst du denn noch oder sowas? Oder irgendwas haben wir diskutiert und dann hat er gesagt, ah, lass doch nochmal da kurz reingucken, Ben Hur. Da habe ich gedacht, nicht wahr jetzt, oder? Damit kannst du mich schlagen. Oder also das ist...
Echt? Ist doch saugeil, das ist doch richtig das episch. Es gibt so 3-4 Stunden Ostersonntag, ist immer Ben Hur-Zeit.
Was? Oh, das mussten wir in der Mittelstufe oder sowas. War immer, wenn irgendwer ausgefallen ist oder irgendwas, haben die Lehrer gesagt, oh ja, wir gucken Ben Hur. Ich glaube, ich habe in meiner Schulzeit 5-mal Ben Hur gucken müssen und habe immer da gesessen und bin halb eingeschlafen. Und dann kommt mein Mann abends, oh ja, lass noch mal Ben Hur gucken. Und dann war ich wahrscheinlich wieder unterwegs und dann hast du doch noch das wieder. Oder wie kamst du da jetzt
drauf? Da kam ich, keine Ahnung, ich bin immer irgendwie auf der Suche und versuche, mich weiterzubilden.
Im Jahr 500.
Ja, aber ich fand, also keine Ahnung, es ist irgendwie spannend, im weitesten Sinne hat es ja mit Sport zu tun. Sport und Politik lassen sich nicht trennen und irgendwie die Dimension fand ich irgendwie unvorstellbar. Dass irgendwie das, die Gründe, die Ursachen sind natürlich viel vielfältiger, aber dass so dieses... Der Auslöser, der Zünglein an der Waage, dass das einfach diese sportliche Rivalität ist und dass es sich so entwickeln kann, das fand ich irgendwie bemerkenswert. Deswegen hat mich die Story so gecatcht und ich dachte, ich teile sie mit euch.
Vielen Dank für diesen
Exkurs. Übrigens muss man dazu sagen, weil ja, während dieses Aufstands ja so viel zerstört wurde,
kannst du jetzt machen.
Hatte Justinian danach viel Platz in der Stadt und konnte halt große Bauvorhaben starten. Unter anderem ist deswegen ist danach die Hagia Sophia entstanden. Okay.
Durch diesen Mob.
Respekt. Ja.
Also unfassbar.
Also manchmal,
ja,
also manchmal einfach mal nach dem Fußballspiel alles niederburnen in Frankfurt, dann können wir auch mal was Cooles Neues bauen so.
Oh, Jesus.
Ja, das stimmt. Zum Glück gibt es sowas noch im Triathlon noch nicht. So Hooligan-Aufläufe mit entsprechenden Folgen.
Habe ich mich aber auch schon mit welchen unterhalten, dass im Triathlon manchmal so ein bisschen die Fankultur fehlt. Ne? Also es muss keine Hooligan-Ausmaße annehmen, aber Triathlon ist ein Sport, der hauptsächlich von der Person selbst ausgeführt wird und man erlebt es sehr oft, dass diese Person eigentlich sich kennt, dann noch seine 2 Freunde, die auch Triathlon machen, dann natürlich Jan Frodeno und dann ist aber eigentlich Schluss. So und
aber das ist ja genau der Vorwurf immer, wenn es heißt, oh, da waren wieder 30.000 Leute an der Strecke bei der Challenge Rot und dann, ja okay, Papa, Mama und meine Schwester und das sind jetzt irgendwie 4.000 Starter, ah okay, dann hast du Faktor 3, ah ja okay, ja, dann hast du 10.000 Leute an der Strecke.
So einfach ist etwa. Das, ja.
Ja, mal überspitzt ausgedrückt, ganz so ist es natürlich nicht, aber...
Also noch 2-3 mehr, ja.
Genau.
Gut, cool. Vielen Dank.
Das war's. Ich denke mal.
Klappe zu, Affe tot.
Klappe zu, Affe tot.
Oder um es wie Christian Blumenfeld zu sagen, der hatte eine 100-Meilen-Laufwoche, denn no pain, no gain, ne?
In jedem Sinne.
Ja.
Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.